Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr vierten Folge des Podcasts Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zu der Reise zu den einzelnen Handwerksberufen der Oberlausitz begleitet. An meiner Seite ist heute zum nächsten Mal da.
Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Und heute haben wir Mirko Schorath bei uns, selbstständiger Stuckateurmeister. Und ich möchte gleich mal mit der ersten Frage hier in den Podcast reinstarten. Was zur Hölle ist das überhaupt?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Tja, was ist Stuckateur? Stuckateur ist halt ein plastischer Beruf, Handwerksberuf, ein Kunsthandwerk. Und man sagt sozusagen, der Stuckateur gibt dem Haus sein Gesicht. In dem quasi Verzierungen oder quasi architektonische Gestaltungsmittel benutzt werden, um Häuser halt schöner dastehen zu lassen oder zu gliedern, einzuteilen, ja.
Mit was für Materialien arbeitest du vorrangig? Also arbeitest du mit Holz oder was sind so deine Go-To-Werkstoffe?
Na so, na, alle Mörtel, die es gibt, also quasi eigentlich ein Mörtelberuf, ne? Also quasi Kalkmörtel, Gipsmörtel, Kalkzement, alles was geht. Also Lehmstuck gibt's auch und ja, also eigentlich alles, woraus man irgendwie einen Mörtel machen kann und damit irgendwie eine plastische Darstellung gewinnen kann, so das sind die Materialien, womit ein Stuckateur arbeitet.
Ist Stuck nicht irgendwie was, was in ein völlig anderes Jahrhundert gehört als das jetzige?
Ja, manchmal könnte man das meinen, ne? Ganz kurz dazu müsste ich mal was sagen. Die meisten Leute, die hier in Görlitz groß geworden sind oder halt irgendwie Berlin oder so oder Potsdam, ne, die laufen durch die Straßen und sagen die ganze Zeit, boah Mann, ist das ein super Haus oder wohnen vielleicht sogar noch in einer Altbauwohnung, die eine hohe Deckenhöhe hat, noch mit Stuck drin und alle sagen so, boah, das sieht echt gut aus und schön und so. Nur in der heutigen Architektur beziehungsweise ja in dem Kunstverständnis kommt das nicht mehr vor. Jetzt geht es eher um blanke Materialien, also Stahlbeton, Glas und ekelhafte Materialien, Stahl, ne, wo ich mir denke, wenn ich da vorbeilaufe, okay, das ist kalt, früher wollten sie alle aus der Platte ausziehen, jetzt wollen sie sich alle selber so eine kleine bauen und man könnte schon sagen, ein bisschen, dass es ausgestorben ist, weil bei vielen sozusagen, wenn man das Wort Stuck hört, sofort irgendwie Engel, dicke Engel, Putten sogenannte, im Sinn kommen oder irgendwie überladene Blumenranken, was ja nicht der Fakt ist, ne? Also wenn du zu mir sagst, hier, ich will ACDC-Logo an der Wand haben, dann ist das kein Problem. Alles, was du willst, ist umsetzbar. Es ist dann immer nur eine Frage der Zeit und des Geldes.
Hast du da ein bisschen Angst um die Zukunft deines Gewerks?
Nö, weil es ist ziemlich vielseitig. Also weil Stuckateur besteht ja nicht nur aus quasi Stuckprofilen und Gesimsen und Pilastern und Balustern, sondern eben auch normal Wände verputzen. Wände verputzen, innen, außen, also man kann aber auch kleine Säulen herstellen für Pflanzen, man kann Bilderrahmen herstellen, man kann ziemlich viel Sachen herstellen, wie zum Beispiel Imitationssachen, also dass man früher zum Beispiel hat man Stein gebrochen, Steinbrüchen und die Flächen, die man da gebrochen hat, waren immer auf eine gewisse Größe, die konnten nie größer als ein Meter mal ein Meter jetzt, nur zum Beispiel, das genaue Maß weiß ich nicht mehr, brechen und damals war es so, dass die den Stuckmarmor erfunden hatten, also Scagliola und damals war das quasi ein neues Material, da haben die mit Gips und Knochenleim und ein paar Pigmenten quasi Marmor imitieren können. Und diese Imitation war dann quasi Flächen, also du konntest dann Riesenflächen in also quasi als wäre das eine Steinscheibe gestalten und quasi dann irgendwelche Äderungen oder so ziehen, wie du die sie haben wolltest. So. Und das war gottähnlich damals sogar.
Du hast ja, wir haben vorhin über das ACDC-Logo gesprochen, ja. Und über überladene Blumenranken und ja, auch die kleinen Putten. Aber wir haben auch über Wände verputzen gesprochen.
Genau.
Was überwiegt für dich heutzutage? Also findest du dich gerade eher so im Wände verputzen und gar keine Kunst mehr dran machen oder doch eher im künstlerischen Aspekt des Handwerks?
Ah, da müsste ich mal kurz ausholen. Also weil mein Vater ist Maler und so bin ich quasi zu diesem Schablonierung kommen und generell so zur Denkmalpflege und mich dafür zu interessieren und eben, dass ich auch Görlitzer bin. Und somit wollte ich halt eben dann irgendwann mal auch in so ein Handwerk reinstarten. Also quasi Maler, Stein mit Stuckateur, das war für mich interessant gewesen. Ganz kurz nochmal, wie war die Frage?
Naja, was für dich überwiegt? Also eher Stuck das oder Putzen von Wänden, genau, oder der künstlerische Teil?
Ja. Genau. Und dann bin ich halt in die Lehre und dachte halt, okay, ich werde jetzt nur Stuck ziehen und die ganze Zeit nur noch irgendwie schöne Sachen bauen und Bilderrahmen und Portale und so. Und letztendlich habe ich dann halt festgestellt, dass es dann doch einfach nur expandiertes Polysterol an die Wand kleben war und verputzen. Dann war ziemlich viel verputzen und zu der Zeit, wo ich die Lehre gemacht habe, war es schwierig, eine Lehre zu bekommen. Und dann habe ich aber irgendwann in Dresden die bekommen und die haben vorwiegend eigentlich Putz gemacht. Mit ein bisschen Gestaltung, also mal eine Nute da reingezogen, mal ein kleines Profil da oder so. Ein bisschen was überarbeitet, aber um auf deine Frage zu beantworten, war mehr Putz. Wobei, das kommt dann immer drauf an, also es gibt halt verschiedene Firmen, ne? Also die, die mehr auf Putz gehen und die, die mehr auf Stuck gehen. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich mittlerweile, beziehungsweise schon seit damals, halt mehr auf Stuck gehen will. Aber momentan halt noch viel Putz hab, weil das halt quasi das ist, was jeder braucht. Genau.
Du hast deine Lehre in Dresden gemacht, hast du gerade gesagt?
Ja.
Wie alt warst du da und wie war so dein beruflicher Werdegang bis heute?
Oh, also naja, erstmal war ich ja Hardcore-Praktikant hier in Görlitz, 5 Jahre lang. Habe ich keine Lehre gekriegt. Und ich habe überall angerufen gehabt, also als Praktikant, als Hilfsarbeiter oder kann ich irgendwie Lehre, und das war dann immer so, ja, kannst ein Praktikum machen, und dann nach 6 Wochen Praktikum habe ich gefragt, wie sieht's denn aus mit der Lehre? Die Auftragslage ist ziemlich schwer. Nächstes Jahr, und so ging das die ganze Zeit, ne, bis ich dann hier irgendwie Arbeitsamt-Programm machen sollte, und dann habe ich einen Tag, bevor ich dort antreten musste, in Dresden die Zusage bekommen, dass ich da Stuckateur machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich die Firma nennen darf. Ja, Schneider Putz Stuck Fasaden. Und das war ziemlich gut da. Also da war ich extrem froh, das zu machen. Und naja, okay, ich habe dann halt die Lehre da gemacht, 3 Jahre. Dann noch ein Jahr als Junggeselle da gearbeitet und habe aber festgestellt, okay, das ist jetzt nicht so mein Job, dort permanent rauszurücken und halt nur Quadratkilometer Wände zu verputzen in aller Couleur. Also Kalk, Zement, Kalk, Gips, Spachteln. Das war, macht mir auch Spaß und gehört irgendwie dazu. Also ist die Grundlage. Und somit hab ich mich dann entschieden, auf Wanderschaft zu gehen. Das war dann so für mich auch ein Traum, den ich schon eh hatte, weil ziemlich viele meiner Freunde halt eben studiert hatten und ein Auslandssemester gemacht haben oder so. Und ich dann halt die ganze Zeit nur am Arbeiten war und dachte mir, okay, irgendwie will ich aber auch mal was von der Welt sehen, als nur in den 30 Tagen Urlaub. Und somit bin ich dann auf Wanderschaft bei Axt und Kelle und da ist die Mindestreisezeit halt 2 Jahre und 1 Tag. Und nach 4 Jahren und 3 Monaten bin ich dann wieder nach Hause. Und genau, dann bin ich halt hier wieder in Görlitz gestrandet. Dann habe ich aber dadurch, dass ich auf Wanderschaft halt ganz viele Leute kennengelernt habe, wo ich hätte arbeiten gehen können, und hier kannte mich halt keiner, dann halt hier gewohnt, aber woanders gearbeitet, um dann halt ein Jahr drauf in Heilbronn, in der Bundesfachschule für Stuckateure, halt dann den Meister zu machen. Dann bin ich da wieder verschuldet weggefahren und habe wieder ein Jahr gearbeitet, so dass ich jetzt quasi vor euch sitze und kurz davor bin, irgendwann mal hier auch, also das ist meine Hoffnung, in Görlitz halt einen Handwerksbetrieb aufzumachen, richtig. Aber dazu, ja, muss ich irgendwie erstmal genug Arbeit für mich selbst haben und wissen, dass es halt funktioniert. Und deswegen will ich erstmal langsam anfangen.
Wanderschaft, was heißt das? Und darf das jeder machen? Muss das jeder machen? Was heißt das, Wanderschaft? Auf Wanderschaft gehen?
Na, Wanderschaft war früher eine Voraussetzung, um überhaupt den Meister machen zu dürfen. Also man hat eine Lehre gemacht, dann musste man auf Wanderschaft gehen und danach durfte man erst Meister machen. Das ging darum, dass man halt quasi erstmal irgendwie raus aus dem eigenen Haus, selbstständig wird, erwachsen wird, seinen eigenen Charakter formt und ja eben auch mit weniger klarkommen kann. Ne? Also, oder auch eben auch zu wissen, wenn man die Lehre fertig hat, dann denkt man immer so, oh, ich habe jetzt zwar einen Gesellenbrief in der Hand, aber so wirklich kann ich nichts. Und wenn man dann unterwegs ist, merkt man, okay, hier in Görlitz zum Beispiel wird der Stuck ganz anders gezogen als in Lindau oder in Hamburg, weil einfach ganz andere Wetterbedingungen herrschen oder so. Also hier kann man zum Beispiel, hier gibt es Züge, die an der Fassade draußen dran sind. Das wird man in Hamburg nie sehen. Und Genau, also jede Region hat so ihre handwerklichen Eigenschaften und somit war es halt früher Pflicht, überall mal durchgelaufen zu sein, um alles mitgenommen zu haben und dann wirklich quasi als geformte Person zurückzukommen und dann wirklich ausbilden zu können, weil vorher hätte man ja nichts, worüber man erzählen könnte. Mhm. Und genau, um auf Wanderschaft zu gehen, ist halt die Bedingung, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, also einen Gesellenbrief, schuldenfrei, unter 30 und unverheiratet, weil es soll nicht als Flucht gelten. Mhm. Man soll die Kinder und die Frau nicht zu Hause lassen. Ja.
Also es klingt nach viel Tradition auch, ne?
Ist es,
das
ja.
Das wird bis heute so durchgezogen sozusagen.
Ja, naja, es gibt halt eben, also auf Wanderschaft ist es so wie bei Fußballvereinen. Den Vergleich finde ich ziemlich gut, weil da hat jemand, der davon keine Ahnung hat, ziemlich gute Vorstellung. Also es gibt halt da mehrere Schächte, 5 traditionelle, wo halt quasi, früher durften ja nur Männer einen Handwerker lernen und generell auch eben dadurch ja nur auf Wanderschaft gehen, weil Frauen keinen Gesellenbrief hatten. Und dann so ab der 80er Jahre ging es ja dann los, dass eben auch Frauen Gesellenbriefe gemacht haben. Oder vorher schon, 70er. Und ich bin ja bei Axenkelle gereist, das war der erste Schacht, der halt quasi auch Frauen auf Wanderschaft genommen haben. Die haben sich dann von anderen Schächten abgespalten und gesagt, nö, wir wollen halt, wir finden die Tradition gut, wir wollen die so weiterführen und so, aber wir sehen das nicht ein, dass wir zum Beispiel, dass eine Frau einen Gesellenbrief machen kann und nicht mit auf Wanderschaft gehen kann, das ist Quatsch. Wenn sie es will, kann sie es. Und genau, also die, wie soll man sagen, also jeder Verein hat halt quasi so seine Eigenheiten, da gibt es nicht schlechter oder besser, sondern ich sag mal so, Menschen haben halt verschiedene Charaktere und ich würde mal so sagen, die Schächte, die es gibt, fangen so alle Charaktere ein, die es, also für jeden ist da was dabei, sage ich mal, der auf Wanderschaft gehen will.
Und eine Schacht ist quasi wie ein Verein.
Wie ein Fußballverein, genau. Also die sich selbst organisieren für die Wanderschaft und um die Wanderschaft und fürs Handwerk.
Mhm. Und wo bist du alles hingekommen und was war so ein Highlight auf deiner Reise?
Ja, Deutschland hoch, runter. Also eigentlich vorwiegend geht es natürlich im deutschsprachigen Raum, ist es am sinnvollsten, weil nur da ist ja quasi, also wenn ich in der Kluft unterwegs bin, ist es bekannt. Es erfährt in der Gesellschaft auch eine ziemlich große, nicht nur Toleranz, sondern Beliebtheit, Tatsache, weil ziemlich viele halt sich dann damit auch, ja, das sind die Handwerker und so, ne, und die sehen dann auch so diese Freiheit dahinter. Aber es ist halt nicht alles nur Freiheit, ne, also klar, kann ich halt reisen, aber mir fehlt halt meine Wohnung, ich habe kein Auto, kein Telefon, das darf man nicht haben. Nochmal ganz kurz, jetzt habe ich die Frage wieder verloren.
Ja, so Highlight auf deiner Reise.
Highlight, genau.
Irgendwas, woran dich noch gut erinnern kannst.
Ja, naja, ich bin halt eben Deutschland, dann so die angrenzenden Länder und mein Highlight war dann auch, was immer mein Traum war, wo ich gedacht habe, da wirst du niemals hinkommen. Das war meine weiteste Reise halt eben auf die Seychellen. Und dann auf dem Rückweg dann über Istanbul und dann ja wieder zurück beim Deutschland. Und das war echt, das war krass, weil wir wollten erst per Fuß dahin und da war aber überall Teilreisewarnungen und Kriegswarnungen in Afrika und so. Und dann sind wir dann doch mit dem Flieger und fliegen darf man ja nicht, aber außerhalb Europas ist es so Grauzone und ich habe dann halt quasi bei einer Familie in Köln gearbeitet, die mir dann quasi kein Geld, sondern den Flug gekauft hat als Lohn. Somit war das auch wieder okay. Genau, und auf dem Rückweg war es dann auch so in Istanbul, dass dann da die Flüchtlingswelle war. Und das war ziemlich hart, also weil dann kommst du da an, bist zwar Wandergeselle und hast nicht viel, aber hast dann halt so einen Riesenstrom an Kindern, die alle sagen, dass sie Hunger haben und kein Geld haben. Und du hast zwar ein bisschen was, aber wenn du da jetzt verteilst, dann bist du beim Dritten selber pleite. Das war schon hart, sowas zu sehen. Also einfach diesen krassen Unterschied zwischen Arm und Reich wahrzunehmen, aber eben auch in der Kluft als Handwerker überall willkommen zu sein. Also ich kann halt mit dem Obdachlosen auf der Straße genauso reden wie mit einem Banker, der mich auf der Autobahn irgendwie ein paar hundert Kilometer mitnimmt. Also ich werde von beiden ernst genommen.
Wir haben ja vorhin nochmal bei deinem beruflichen Werdegang auch darüber gesprochen, dass du aus Görlitz raus bist, eine lange Zeit. Was war dann der Punkt, wo du dich entschieden hast, hierher zurückzukehren? War die Region irgendwie besonders lebenswert oder was war da die Motivation dahinter für dich?
Naja, also ich würde mal so sagen, die Motivation war ja eigentlich nie wegzugehen. Also weggehen musste ich ja eher, weil mir ja hier niemand irgendwie eine Ausbildung gegeben hat oder die Chance, mich zu verwirklichen oder zu zeigen, was ich kann. Dazu hat es halt andere gebraucht, Das war auch gut so. Also ich meine, es ist ja immer gut, wenn man irgendwie mal wegkommt und nie sein ganzes Leben auf einem Fleck sitzt. Und somit sieht man seine eigene Heimat ja quasi auch mal irgendwie von außen und stellt dann fest, wenn man unterwegs ist, also wenn man jetzt hier in Görlitz wohnt, dann kriegt man gar nicht mit, was das eigentlich für so ein Städtchen ist, ne? Und was für eine Lage das hier hat. Genau, und wo ich dann unterwegs war und die mir dann zum Beispiel, keine Ahnung, in Hamburg oder in Dänemark oder so, ne, dann sagen die, oh hier, und jetzt bist du hier und dann musst du aber hier unser Traditionsgericht essen und das sind unsere Feiertage und so, ne? Und dann überlegt man halt, ey, was ist denn eigentlich unser Feiertag und was ist denn bei uns eigentlich so Traditionsessen und sowas, ne? Und so fängt man an, sich mit seiner eigenen Herkunft zu beschäftigen. Und wo ich in der Meisterschule war, da ging es ja dann schon langsam darum, so, okay, wo willst du denn eigentlich später hin? Und ich dachte, okay, wenn ich auf Wanderschaft gehe, werde ich schon irgendwo einen Platz finden, wo ich bleibe. Das war dann Pustekuchen, also weil dann hat man festgestellt, okay, der dort ist cool, das ist dort cool, aber dafür fetzt das und das nicht so. Und woanders war es anders und so, ne? Und dann habe ich gesagt, oh Mann, ey. Und dann saß ich in der Küche beim Meister mit meiner Mitbewohnerin, die Donauschwäbin ist, also eine deutsche Minderheit in Ungarn. Und dann haben wir Radio gehört und dann ging es halt darum, um die politischen Verhältnisse da und hier bei uns. Also, dass es hier immer radikaler wird in die rechte Richtung und so. Und dann habe ich halt mit ihr geredet und da meinte sie so, ja, also letztendlich liegt es an uns, ne? Weil wir die sind, die weggegangen sind. Und die weggehen, quasi ja den anderen freies Spiel lassen. Wo ich mir denke, so, das ist die Region nicht. Ne? Also es wurde dann immer so hingestellt, als wäre Ostsachsen hier irgendwie ausländerfeindlich und sonst was. So ist es überhaupt nicht. Ich bin hier aufgewachsen, es war super. Ne? Das Altstadtfest via Thea, das ist hier kulturell einfach mal der Hammer. So, ne? Und auch, muss ich jetzt mal das böse Wort sagen, Schlesien, ne? Nehmen hier so viele in einem falschen Kontext auf. Also das ist immer so von wegen, wir wollen das wieder haben und so. Und ich habe das nie so gesehen. Ne? Ich fand das immer übelst faszinierend und eigentlich hervorstechend, dass man sagen kann, krass, also wenn ich jetzt sage, ich bin Görlitzer und damit Schlesier, dann gehöre ich quasi mit Polen, Tschechen und sogar noch irgendwie mit den Sudetendeutschen und aber auch gleich angrenzend noch den Sorben. Das ist quasi, die haben alle immer zusammengelebt. Ne? Da gab es nie eine harte Grenze. Die harte Grenze, die haben dann die Nazis gewollt und die wollen sie jetzt wieder. Und mit diesem, also dass man diesen Begriff einfach auseinanderzerrt und sagt, okay, die Grenze ist jetzt hier. Das heißt aber auch, dass wir miteinander trotzdem noch zusammen irgendwas machen können und dass es keine Grund ist, dass irgendjemand hier ausgegrenzt werden muss. Und dadurch, dass ich selber keine Lehre gekriegt habe, habe ich gedacht, okay, cool, ich muss unbedingt wieder nach Görlitz zurück, weil mit diesem Beruf und dann eben als Meister könnte ich halt hier ausbilden und eben Perspektive für andere schaffen. Vielleicht klingt das ein bisschen naiv, aber Versuch ist es wert, meiner Meinung nach. Eben, und am Ende ist es halt eben auch so, dass die Gegend hier extrem schön ist. Ne? Wo ich klein war, war ich übelst oft in Tschechien, im Ferienlager oder in Polen und so. Und also ich fand das super. Und ich bin auch stolz, stolz ist ein böses Wort, aber ich bin froh darüber, hier an der Grenze groß gewachsen worden zu sein, weil einfach, wenn ich hier über die Straße laufe, das einfach gang und gäbe ist, mehrere Sprachen zu hören. Also es ist einfach, mich berührt. Ich finde es super.
Neben den politischen Herausforderungen, die du hier beobachtet hast und weswegen du ja auch zurückgekehrt bist, gibt es auch Herausforderungen, die du in deinem Handwerk aktuell beobachtest und welche sind das eigentlich gerade? Die größten Herausforderungen?
Naja, bei mir, meine größten Herausforderungen sind es erstmal irgendwie so von einem Bewusstsein als Geselle, das Verständnis, Meister zu werden, zu sein. Also den Brief habe ich, aber wirklich Meister zu sein, ist ja dann nochmal eine andere Sache. Und eben diese Verantwortung, also jetzt in meinem persönlichen, ne, was meine persönliche Herausforderung ist, ist quasi der Rolle gerecht zu werden. Und wenn ich jetzt irgendwie jemanden einstelle oder irgendwie optional vielleicht mal ausbilde, was mein Plan ist, dann auch dort quasi mein Meister zu stehen. Ne? Also das, mir ist dann am Anfang dachte ich auch, naja, dann nimmst du eine Baustelle an, lässt jemanden mitarbeiten, alles ist gut und so. Aber letztendlich ist es ja so, du brauchst dann permanent immer kontinuierlich diesen Job. Und das ist meine Herausforderung momentan. Und die dann auch vor Ort und nicht irgendwie quer durch die Welt. Also auch mal schön, aber das ist auch nicht der Sinn des Lebens, die ganze Zeit hier quer durch Deutschland und die anderen Länder zu fahren, nur um dann ein paar Euro nach Hause zu tragen und dann wieder loszufahren. Das ist ja kein Leben, nicht? Das ist meine persönliche Herausforderung. Und dann quasi mehr in die künstlerische Richtung reinzugehen. Also mehr Stuck zu machen. Und beim Stuck zum Beispiel ist genau dasselbe. gehe ich in die Restaurierung, dann rekonstruiere ich ja quasi in Anführungsstrichen nur Sachen, die jemand früher mal gemacht hat. So komme ich ja aber niemals dazu, meine eigene kreative Schaffenskraft quasi auszunutzen mit diesen ganzen Skills, die ich gelernt habe, also durch die ganzen Epochen, die man restauriert, fallen dir ja selber Sachen ein, die man machen könnte. Stichpunkt AC/DC von Anfang. Genau, und sowas, in die Richtung mal zu gehen, so, das ist meine persönliche berufliche Herausforderung.
Cool. Lass uns mal zum Thema Azubis kommen, weil du hast ja gesagt, du hast den Meister gemacht, auch um mal Azubis anzunehmen. Worauf würdest du Wert legen bei einem Azubi? Was müsste der für Fähigkeiten von Habitus mitbringen? Oder sie vielleicht auch?
Ja, voll. Auf alle Fälle, man muss es wollen. Man muss es wollen. Also, ne, in meiner Lehre war es so, da waren schon ein paar Lehrlinge, also über mir und unter mir. Wir waren generell ziemlich wenig. Da wurden sie halt getriezt oder so. Und da waren ganz viele, weil die Vergütung halt ist relativ gut. Habe ich dann gut feststellen können, wo ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Das wusste ich vorher nicht, weil ich einfach nur wollte, also weil ich einfach diesen Job machen wollte, weil ich das cool fand. Ja, wichtig wäre auf jeden Fall Pünktlichkeit, also diese Klassiker, ne? Pünktlichkeit, Loyalität und eben, wie sagt man, intrinsische Motivation, ne? Die soll nicht nur durch Geld entstehen, sondern die soll aus einem selber herauskommen. Und man muss einfach diesen Lernwillen haben. Das wäre mir persönlich ziemlich wichtig. Und dann ist es halt auch so, weil viele werden halt geblendet von, ja, Stuckateur, Tischler oder Steinmetz und dann denken sie alle, die können jetzt hier dort eine Statue hauen oder ein super hammermäßiges Möbelstück per Hand herstellen oder im Stuck dann ein Portal direkt bauen. Das sind halt so, sag ich mal, so die Königsdisziplinen, die drin sind, aber letztendlich geht es erstmal um die Massenware, also quasi verputzen. Mhm. Und dazu muss man halt dann körperlich in der Lage sein auch. Also das gehört auch dazu. Genauso wie die schönen Arbeiten.
Du hast vorhin die Verdienstmöglichkeiten im Ausbildungsberuf des Stuckateurs angesprochen. Über was für eine Summe reden wir denn hier monatlich?
Puh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so, also ich dachte ja, okay, ich mache eine Lehre und fange hier mit 200-300 Euro an, 400 und 500 und dann war's das. Und dann gucke ich so auf meinen Ausbildungsvertrag und ich bilde mir ein, ich hatte im ersten Lehrjahr 540, dann 700, 800 im zweiten und 1120 im dritten Lehrjahr. Also das war...
Das ist eine krasse Steigerung jedes Jahr. Nicht ja. Bloß 50 Euro, sondern es sind ja einige Prozente, die da oben drauf kommen.
Ja, das ging richtig ab. Und weil es ist halt eben Bauhauptgewerk und momentan ist es halt auch so, die finden ja niemanden mehr, ne? Also wer will sich heutzutage noch die Hände schmutzig machen? Auf der anderen Seite ist es halt auch so, klar, man sagt immer Hände schmutzig machen und harter Job und Knochen und so, aber letztendlich ist es einfach ein hammermäßiges Gefühl, wenn du irgendwann durch die Stadt fährst und kannst sagen so... Also ganz viele Freunde von mir können das nicht mehr hören, in Dresden vor allem. So, ah ja, das hast du mir schon 10-mal gesagt, dass du das Haus mitgebaut hast und dort das Profil gezogen und so. Also das ist einfach auch ein Stolz, den quasi, ne, dass man halt so ein Riesengebäude, dass man sich da verewigt in so einer Stadt, einfach seine Hand hinterlassen kann. Genau.
Und du hast die Ausbildung in Dresden gemacht. War dann auch die Schule dafür in Dresden? Ist ja bestimmt immer ein Hand-in-Hand-Schule und Ausbildungsbetrieb. Gibt es da eine zentrale Schule quasi in Mitteldeutschland, in Dresden zum Beispiel, oder wie sieht es aus?
Naja, also erstes Lehrjahr ist ja quasi bei allen Gewerken gleich, das war noch in Dresden, also erstes Lehrjahr. Und zweites Lehrjahr ist so, in Sachsen gab es immer eine Stuckateursschule in Leipzig, aber dadurch, dass zu wenig, also zu der Zeit, wo ich gelernt habe, in meinem Lehrjahr waren wir zu viert, glaube ich, in ganz Sachsen. Also da waren vier Leute aus Dresden. Genau, und wir waren dann, das war halt zu klein, um eine Klasse in Sachsen zu errichten und somit haben die in Leipzig geschlossen und wir mussten nach Weimar, nach Thüringen. Und dann sind wir dann immer nach Thüringen gefahren und haben dann zweites und drittes Lehrjahr da Blockunterricht gehabt und zwischendurch halt immer ÜAZ, also überbetriebliches Ausbildungszentrum. Also man hat immer Schule, überbetriebliches Ausbildungszentrum und Betrieb. Und Schule und Ausbildungszentrum ist am Anfang am meisten und nimmt dann mit zweiten und dritten ab und bis dann quasi fast nur noch Betrieb ist.
Ich finde das total spannend, diese immer weiter weg entfernten Schulen. Das haben wir jetzt schon ein paar Podcasts gehört, dass es mal regionale Schulen gab und dann aber die Klassen zu klein wurden und dann ging das immer weiter weg. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein ja kein Aushängeschild dafür, jetzt ins Handwerk zu ergreifen, wenn man dann weiß, man muss nach Weimar. Oder, ja klar, manche sehen man da auch nach Weimar, aber andere sehen, okay, von Görlitz nach Weimar ist es ein ganz schönes Stück. Wir werden auf jeden Fall im Laufe der Podcast-Reihe auch mit der Kreishandwerkschaft ins Gespräch kommen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mir jetzt schon mal mitnehme, was das auch macht für den Fachkräftemangel und Ausbildungsmangel im Handwerk.
Ja, vor allem, also Ausbildungsmangel, sagst du?
Naja, du hast ja zumindest immer weniger, die das Handwerk ergreifen möchten.
Das ist genau der Punkt, den ich eigentlich so faszinierend finde, ne? Weil früher war es so, dass ich händeringend eine Ausbildung gesucht hätte und genau jetzt ist es genau umgedreht. Also jetzt suchen die Betriebe händeringend und finden niemanden mehr. Und bei mir ist ja genau dasselbe. Ich habe dann gesagt, okay, Stuckateur ist Bauhauptgewerk, das heißt quasi, man kann da keinen Betrieb eröffnen, wenn man keinen Meister hat. Und wo ich geguckt habe nach einer Meisterschule, habe ich festgestellt, dass einfach mal die einzigsten wirklichen Meisterschulen, wo ich relativ zügig einen Meister machen kann, halt in Süddeutschland, also in Leonberg und in Heilbronn liegen. Und wo ich mir dann auch denke, okay, also ich habe es jetzt gemacht, weil ich halt noch ungebunden und in Anführungsstrichen frei bin und relativ geringe Fixkosten habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man schon relativ früh vielleicht ein Kind oder eine Freundin hat oder schon eine Eigentumswohnung oder ein Haus oder irgendwas oder Verpflichtungen hat vor Ort oder krass gebunden ist mit seinen Freunden, das ist ja bei mir schon ein bisschen gebrochen durch die Wanderschaft, ne? Wo ich dann sage, ach, naja, ein Jahr mehr oder weniger. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Maßnahme, ne? Wo ich mich dann gefragt habe, ich war auch der einzigste Ostdeutsche zum Beispiel in der Schule, in der Meisterschule. Warum es das hier im Osten nicht gibt? Also, ne, ich meine, verputzt und Stuck gibt es ja hier en masse und wesentlich mehr als im Westen.
Ich würde zum letzten Block gerne kommen wollen, weil wir haben die halbe Stunde schon wieder locker gefüllt. Wir haben so ein paar Fragen, kurze Frage, kurze Antwort, ne, unsere W-Fragen, wie wir es nennen. Genau, meine erste Frage ist, wir wechseln uns da ab, da und ich, wie lange dauert die Ausbildung?
3 Jahre.
Wo wird die Ausbildung angeboten?
Oh, dabei Stuckateur betrieben.
Was sind denn so klassische Bewerbungsfristen? Wann hast du dich zum Beispiel beworben? Wie läuft sowas ab?
Ja, schriftlich und dann so bis August, September.
Wie hoch sind die Chancen, dass man von seinem Betrieb übernommen wird?
Oh ja, eigentlich schon hoch. Doch, hoch. Also weil die ausbilden, die wollen sich ja natürlich ihre eigenen Leute ranziehen.
Super. Und letzte Frage, für wen ist der Beruf geeignet?
Für künstlerische Leute, die handwerklich unterwegs sein wollen, kreativ. Aber eben auch, es ist halt auch so ein kleiner Malocher-Job, also irgendwie so ein Zwischending. Ne? Also für Leute, die, sag ich mal, körperlich gut dastehen, aber irgendwie auch viel Fantasie haben.
Ich habe noch eine letzte Frage, um das alles nochmal gegen Ende ein bisschen aufzulockern. Gibt es ein Klischee über Stuckateure und welches ist das?
Ja, wir verbreiten immer ziemlich viel Dreck. In der Schaffenszeit. Aber da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne?
Okay, super. Ja, danke dann dir für die Zeit. Du hast zum Abschluss, wie jeder unserer Gäste, die Möglichkeit, noch was loszuwerden, wenn du einmal das Mikro vor dir hast. Zu deinem Gewerk, zu dir selbst, zur Region, was immer dir noch einfällt.
Görlitz ist cool, zieht dahin, werdet Stuckateur.
Top. Super, dann ja, danke dir für deine Zeit. Für euch als Zuhörerin gilt wie immer, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir einfach eine Mail an robot@second-attempt.de.
Mirko, auch vielen Dank nochmal von mir für diesen krassen Einblick. Und in der nächsten Folge besuchen wir 2 Männer in einer handwerklichen Frauendomäne und erfahren dann ein bisschen mehr über den Beruf des Friseurs. Wir hoffen, ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Bis dahin, ciao.
Ciao, danke.